willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Lena Weitershagen.
Und ich bin Gianluca Dick.
Wir werden Sie heute durch den Gottesdienst begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Das heutige Thema des Gottesdienstes ist mit Gott auf neue Wege gehen. Dazu haben wir einen passenden Spruch. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9.
Gianluca, wie war eigentlich deine Woche so? Wie geht's dir?
Meine Woche? Erst habe ich den Geburtstag von einem richtig guten Freund vergessen. Da hatte ich Streit mit meinen Eltern, so wie sonst eigentlich auch. Und danach hatte ich Training und bin mal wieder zu spät gekommen. Naja, das kann ich so zurzeit endlich ganz gut zu spät kommen.
Oh Mann, das hört sich echt nicht so gut an. Ich hoffe, du hast trotzdem irgendwie alles hinbekommen mit dem Stress und mit dem Ärger so um die Ohren.
Lena, ich habe Hauskreis vergessen.
Oh Mann, ich glaube, das kennt jeder von uns. Und jeder hat mal solche Tage oder vielleicht auch Wochen, wo einfach so viel los ist und man so viel um die Ohren hat. Genau, und dann vielleicht auch sogar den Hauskreis vergisst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber ich wünsche Ihnen, dass, egal wie Ihre Woche war oder wie stressig Ihre letzten Tage waren, dass Sie jetzt erstmal ruhig im Gottesdienst ankommen können. Sie haben jetzt ein wenig Zeit dafür. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir, dass wir heute Morgen mit dir den Gottesdienst feiern können. Bitte nimm weg, was uns aus den vergangenen Wochen noch belastet und begegne jedem von uns neu, so wie er oder sie es braucht. Danke für die Gemeinschaft mit dir und miteinander, trotz Corona. Amen. In dem Text, den wir gleich in der Predigt hören, hatte Petrus eine besondere Begegnung mit Gott und wir können Gott jetzt auch im Lobpreis ganz besonders begegnen.
Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung jubeln, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Mein Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Lebt auch in mir.
Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung jubeln, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht.
Der wahre Morgenstern, er ist auferstanden. der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, er lebt auch in mir.
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer von euch gerne fischen geht. Ich entsinne mich noch gut, wie wir bei einer Freizeit in Norwegen auf einem See zusammen geangelt haben. Mit viel Ruhe und Geduld haben wir tatsächlich ein paar Fische gefangen. Wenn man es zur rechten Zeit am rechten Ort versucht, kann das aber auch deutlich schneller gehen. Zum Beispiel, wenn jemand weiß, wo denn die Fischströme gerade entlang schwimmen. Doch selbst Profis kommen da manchmal an ihre Grenzen. So hören wir im heutigen Predigttext. Er steht in Lukas 5. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus ins tiefe Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Simon Petrus war der Besitzer eines kleinen Fischerbootes am See Genezareth im Norden von Israel. Der Job war hart und gefährlich und reich wurde man dabei nicht. Im Gegenteil, wenn der Fang schlecht war, drohte der Familie der Hunger. Zu Beginn unserer Geschichte finden wir ihn und seine Kollegen am See. Nach einer langen, harten Nachtschicht sind sie frustriert, denn sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Aber die Netze sind natürlich trotzdem dreckig und müssen ausgewaschen werden. Da kommt Jesus hinzu und beginnt, das Volk zu lehren. Wahrscheinlich haben die Fischer ihnen nur mit einem Ohr zugehört. Sie ahnen noch nicht, dass dieser Tag ihr Leben gründlich verändern würde. Jesus ist in ihr Leben getreten und sie wagten es, mit Gott neue Wege zu gehen. Zuerst bittet Jesus Petrus, ihm sein Boot zur Verfügung zu stellen, damit er es als eine Art Kanzel benutzen kann. Petrus tut ihm diesen Gefallen, denn schließlich kennen sich die beiden bereits. Und Petrus ist Jesus auch noch etwas schuldig. Ein Kapitel vorher lesen wir, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus von einem Fieber geheilt hat. Nun nimmt Jesus den Kontakt zu Petrus wieder auf, indem er in sein Boot steigt. Als Jesus mit seiner Predigt fertig ist, fordert er Petrus und seine Kollegen auf, noch einmal auf den See zu fahren, um zu fischen. Das war ein merkwürdiger Vorgang, denn normalerweise kommen die Fische nur nachts an die Oberfläche und steigen zum Morgen wieder hinunter in die Tiefen des Sees. Der See Genezareth ist so um die 40 Meter tief. Dort konnten die Netze sie damals nicht erreichen. Als erfahrener Fischer weiß Petrus das natürlich. Aber trotzdem sagt er zu Jesus: Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das finde ich erstaunlich, denn was Jesus hier von ihm verlangt, widerspricht all seiner Berufserfahrung. Alles, was recht ist, Meister, es ist Schwachsinn, jetzt rauszufahren. Nie hat jemand um diese Tageszeit etwas gefangen. Das geht einfach nicht. So hätte Petrus ihm mit Fug und Recht antworten können. Aber er hat schon seine Erfahrungen mit Jesus gemacht. Er hat seine wunderbar heilende Kraft erlebt. Deshalb lässt sich Petrus von Jesus in sein Leben hineinreden, obwohl er der Fachmann in Fischereifragen ist und Jesus nur ein Rabbi, der von diesem Handwerk gar keine Ahnung hat. Petrus fängt an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Und dieser Glaube ist seinem Wesen nach eine persönliche Beziehung, so etwas wie eine Freundschaft mit Jesus. Das Wichtigste, was es meiner Meinung nach auf dieser Erde gibt, sind unsere Beziehungen zu Menschen, zu meiner Familie, meinen Freunden und Bekannten. Doch kein Mensch kann uns die Liebe geben, nach der wir uns letztlich sehnen. Das ist eine glatte Überforderung. So lieben kann uns nur Gott. Durch die Freundschaft mit Jesus aber wird unsere tiefste Sehnsucht gestillt. Hier fängt das Himmelreich schon an, denn in seiner Nähe finde ich eine himmlische Geborgenheit und Gelassenheit und das ohne alle sektenhafte Enge. Bei Jesus bekomme ich Luft zum Atmen. Das ist für mich der grundlegende Unterschied zwischen Jesus und den Gurus, die sonst Jünger um sich sammeln. Der Gott, der mir in Jesus begegnet, stellt meine Füße auf weiten Raum, wie es in Psalm 31 heißt. Wer Jesus vertraut, kann es wagen, neue Wege zu gehen, auch wenn sie all seiner Erfahrung und Kompetenz widersprechen. Das ist auch für uns heute wichtig. Auch wir als Kirche müssen es lernen, Neues zu wagen. Denn strukturell wird sich in den nächsten Jahren wohl einiges ändern. Statistisch gesehen ist es zu erwarten, dass viele weitere Millionen Menschen aus der evangelischen und katholischen Kirche austreten werden. Auch die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer und der anderen Hauptamtlichen wird wahrscheinlich deutlich abnehmen, wenn Gott kein Wunder schenkt und es nicht alles doch noch ganz anders kommt. Aber weil Jesus es sagt, können wir trotzdem Gemeinde bauen. Denn die Kirche hängt ja viel mehr von seinem Wort ab, als von den Entscheidungen ihrer Mitglieder und Leitungsgremien. Der Heidelberger Katechismus sagt es so: Was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Ich glaube, dass der Sohn Gottes sich eine auserwählte Gemeinde von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält. Und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Die Kirche existiert, weil Jesus sie versammelt, schützt und erhält. Auf sein Wort hin können wir es wagen, neue Wege zu gehen, auch ungewöhnliche Wege. Es ist doch kein Naturgesetz, dass ausgerechnet die jungen, gut ausgebildeten Leute unsere Kirche verlassen müssen. Und es ist durchaus möglich, sich eine Kirche mit weniger Strukturen und hauptamtlichen Mitarbeitern vorzustellen. Eine Kirche, in der trotzdem jede Menge los ist, während die ehrenamtlichen Christinnen und Christen ihre Gaben einsetzen dürfen und das auch verantwortlich tun. Petrus vertraut auf Jesu Wort und erlebt den größten Fischfang seiner beruflichen Karriere. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Zusammen beluden sie die beiden Boote, bis sie fast untergingen. Das war ein beeindruckendes Wunder, finde ich. Und das sollten wir festhalten. Denn wo ohne Wunder und Gebetserhörungen wird unser Christsein langweilig. Und ohne die Wunder ist Jesus nicht der Christus, schreibt der evangelische Theologe Rainer Riesner, und damit hat er meiner Ansicht nach völlig recht. Durch dieses Wunder zeigt Jesus seine göttliche Vollmacht über die Schöpfung und über die Naturgewalten. Durch dieses Wunder erkennt Petrus, dass er es hier mit Gott zu tun hat und fällt vor Jesus auf die Knie. Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Sünde ist ja nicht unbedingt ein moralisches Versagen, aber in der Begegnung mit dem lebendigen Gott wird dem Menschen klar, welcher Abstand ihn von Gott trennt. Petrus erkennt, dass er und sein Leben vor Gott nicht in Ordnung ist. Doch Jesus macht ihn deshalb nicht fertig. Im Gegenteil, er nimmt ihn auf in sein Team. Da sagte Jesus zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Im Vertrauen auf Jesus fängt Petrus an, neue Wege zu gehen, und Jesus beruft ihn daraufhin zu einer großen Aufgabe. Aus dem Fischer am See Genezareth wird ein Menschenfischer in aller Welt. Menschenfischer, das ist ein eigentümliches Bild, finde ich. Denn Fische werden ja gegen ihren Willen im Netz gefangen und sie überlegen das in der Regel auch nicht. Ein Menschenfischer aber darf kein Bauernfänger werden, denn glauben kann man nur von Herzen gerne und freiwillig. Deshalb verstehe ich das Bild vom Menschenfischer so, dass das meint, dass Petrus als der, der er ist, nämlich als Fischer, in der Crew Jesu mitarbeiten kann. Und war er denn ein begabter Menschenfischer, der Petrus? In der Apostelgeschichte lesen wir später, dass die jüdischen Behörden sich wunderten, dass Petrus und Johannes so mutig predigten, obwohl sie einfache Leute waren, ohne besondere Bildung. Apostelgeschichte 4. Das hat man offenkundig gemerkt an der Art und Weise, wie sie predigten, dass sie nicht so gebildet waren. Jesus hat sich seine Jüngerinnen und Jünger nicht nach menschlichen Maßstäben ausgesucht. So hat man auch bei Petrus manchmal den Eindruck, dass er den Mund zu voll nimmt, dass er spontan und unüberlegt handelt. Trotzdem ist er der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde gegründet hat. Das macht mir Mut, denn auch wir Christinnen und Christen heute haben einen Auftrag. Nicht jeder als Missionar, aber doch jeder und jede als Zeuge und Zeugin der Liebe Gottes. Jeder an dem Platz, an dem er oder sie steht. Wenn Jesus mit so Typen wie Petrus, Johannes und Thomas seine Kirche gegründet hat, dann kann er sie ja wohl auch mit uns heute weiterbauen. Auch für uns gilt die Berufung, neue Wege zu gehen und Jesus nachzufolgen. Sicher, wer eine Familie ernähren muss oder möchte, kann nicht als armer Wanderprediger durchs Land ziehen. Das haben auch zu Jesu Lebzeiten nicht alle getan. Wir müssen auch keine asketischen Höchstleistungen vollbringen. Das heißt, nicht der ist ein guter Christ, der möglichst viel verzichtet und sich und anderen das Leben damit schwer macht. Aber was Jesus von uns allen erwartet, ist, dass wir ihm wirklich vertrauen und dass wir ein neues, ein anderes Leben beginnen. Dass wir anders leben, als es in der Welt üblich ist, weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der alle Menschen liebt. Zum Beispiel, in der Stunde ihres größten wirtschaftlichen Erfolgs haben Petrus und seine Kollegen nicht die vielen Fische verkauft und mit dem Gewinn ein größeres Boot erworben, sondern sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus hinterhergelaufen. Ich finde, das ist ein starkes Beispiel dafür, was es heißt, ungewöhnliche Wege zu gehen, auch wenn die Vernunft etwas anders sagen könnte. Amen.
Gemeinsam möchten wir beten. Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die von Krieg und Terror bedroht sind, dass du ihnen Frieden und Kraft schenkst.
Wir bitten dich, dass du all die Menschen, die durch das Coronavirus leiden, die kleinen, positiven und bedeutenden Momente zeigst.
Wir bitten dich für alle Schüler, die vor einem neuen Lebensabschnitt stehen. Gebe ihnen Mut und Kraft.
Guter Gott, wir bitten dich für alle, die diskriminiert werden, dass du ihnen neue Freude zuteilst. Zum Abschluss beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Herzlichen Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Gianluca Dick und Lena Weitershagen für die Moderation. Und Laura und Pascal Diederich und Christine Klotz für die Musik. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie behütet und auf bald!
Diese Gnade kann ich nicht. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werde sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das Schönste mir. Du bist das Lied meines Lebens. Weil du mich liebst, lebe ich nicht vergebens. Meine Seele, sie wird still vor dir. Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werde sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich darf nur in ihr ruhen. Deine Gnade so weit der Himmel ist. Jeden Morgen strahlt sie neu, sie endet einfach nicht. Deine Güte bleibt, weil du für uns bist. Thank you. an deiner Vaterhand gehen wir ins Leben. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das Schönste mir. Du bist das Lied meines Lebens, weil du mich liebst, leb ich nicht vergebens. Meine Seele, sie wird still vor dir. Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt,